Ich lese uns aus dem Psalm 119 die Verse 153 bis 161 und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Da sagt der Psalmist: Siehe mein Elend an und errette mich, denn ich habe dein Gesetz nicht vergessen. Führe meine Sache und erlöse mich, belebe mich nach deinem Wort. Das Heil ist fern von den Gottlosen, denn sie fragen nicht nach deinen Anweisungen. Deine Barmherzigkeit ist groß, Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Zahlreich sind meine Verfolger und Widersacher, dennoch habe ich mich nicht abgewandt von deinen Zeugnissen. Wenn ich die Abtrünnigen sehe, empfinde ich Abscheu, weil sie dein Wort nicht bewahren. Siehe, ich liebe deine Befehle, Herr, belebe mich nach deiner Gnade. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Amen. Ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, lass dein Wort kräftig sein in unserem Herzen und damit in unserem Willen und schaff dir, was dir gefällt. Und es ist dir zur Ehre. Und es ist uns zum Guten. Amen. Liebe Gemeinde, ich liebe ein Happy End. In Filmen und Büchern, da spitzen sich die Probleme meist so gegen Ende zu. Dann kommt es. Sie werden gelöst. Das Happy End, der gute Schluss. Also hier im Psalm 119, und ich werde heute den Schluss von Psalm 119 durchpredigen. Ja, da ist es auch so. Das Elend nimmt zu. Also was hier der Psalmist erlebt, das ist nicht nur die Verfolgung oder die Widersacher, die sich gegen ihn erheben und die ihm Schlechtes tun. Es ist auch so, dass er selbst gesündigt hat. Und das bekennt er am Schluss dann. Also da ist dann doch etwas viel, viel Spannung, viel Schlimmes, viel Elend. Aber es nimmt den Psalm 119 auch am Schluss etwas zu, was wichtig ist. Gottes direktes Wort nimmt zu. Also in den 24 Versen kommt Gottes direktes Wort 27 Mal vor. Das ist eine Zunahme. So viel, wie bis jetzt noch nie passiert ist. Und ich habe die Predigt an für sich übertitelt mit Gott ist, wo sein Wort ist. Ah, jetzt haben wir eine Zunahme von Gottes Wort. Da müsste Gott auch da sein. Ja, gut, manche haben so die Bibel, Gottes Wort, und dann legen sie sie einfach an einen Ehrenplatz, so unterst in irgendeinem Schrank, und dann rechnen sie damit, dass jetzt Gott da ist. Also Israel hat das auch so gemacht, sie haben beim Krieg gegen die Philister, da haben sie die Bundeslade mitgenommen in den Krieg. Und in der Bundeslade, da waren die 10 Gebote, also. Und drauf ist der Sühneplatz, der Sühnedeckel. Also ja, da gehen wir in den Krieg damit. Da muss Gott ja mit sein, mit dabei sein.
Nein.
Die Bundeslade fiel in die Hände der Philister und war lange Zeit dort. Gott lässt sich nicht einfach so in den Griff kriegen. Sie haben danach, als der Tempel gestanden ist, das immer wieder gesagt. Also, naja, solange der Tempel ist, ist Gott da. Der Tempel wurde zerstört. Gott zeigt durch den Propheten Hesekiel, wie er auszieht. Also man kann Gott nicht so einfach in den Griff bekommen. Da macht Gott nicht mit. Ja, jetzt, wo Gott ist, ist sein Wort. Und wo sein Wort ist, da ist Gott. Jedenfalls, wo sein direktes Wort ist, da ist Gott. Aber der Psalmist, der sieht das nicht. Das ist schlimm. Also da sind, er liebt zwar Gottes Wort und er hält sich an Gottes Wort und er verfolgt es sozusagen. Aber da sind eben diese Widersacher, die er hat. Und es geht ihm gar nicht gut. Also ja, das Wort Gottes, wo Gott ist da, wo sein Wort ist. Also der Psalmist hat das nicht gerade so erlebt, dass Gott ihm sofort geholfen hat. Und das ist bei uns an für sich ähnlich. Gut, wenn es uns gut geht, dann sind wir es tatsächlich in Gefahr, Gottes Gebote und Anweisungen einfach zu ignorieren. Es geht uns ja gut. Also muss er ja mit uns sein, auch wenn wir nicht tun, was er sagt. Wenn wir dann in Not sind, sehen wir vielleicht, dass wir sie nicht befolgt haben. Das ist die Einsicht, das ist Sündenerkenntnis. Und Not lehrt dann für sich beten. Aber Sündenerkenntnis und Not lehrt nicht unbedingt, leider nicht unbedingt, immer umzukehren zu Gott. Und auch wenn wir die Weisungen Gottes, wie der Psalmist eben beherzigt haben, immer beherzigt haben und oder zurückgekehrt sind zu seinen Weisungen, wenn wir davon abgefallen sind. Aber wir sind wieder zurückgekehrt und wir sehen dann vielleicht Gottes Hilfe nicht sofort. Der Psalmist hat es auch nicht sofort gesehen. Aber Gott steht trotzdem zu seinem Wort. Und es ist bedrohlich für Sünder, die absichtlich sündigen. Es ist heilsam für umkehrende Sünder. In Psalm 119 kann man Gottes Wort tatsächlich auch als Tatsache bezeichnen. Es hat 25 Mal die Bedeutung von Tatsache, von Tat. Da ist Wort nicht nur Wort, sondern ist auch die Tat. Die Sache, die Tat, Sache, die Gott auch tut. Und wie sehr Gott mit seinem Wort verbunden ist, wie er eins ist mit seinem Wort, das sehen wir im Johannesevangelium am Anfang. Da beschreibt der Evangelist Johannes die Schöpfung und er schreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, da lesen wir, dass Gott durch sein Wort Himmel und Erde gemacht hat. Er schuf sie. Dass Gottes Wort auch selbst Gott ist. Dass Gottes Wort Leben und Licht ist. Dass Gottes Wort der Herr Jesus Christus ist. Denn die Welt kam und unter uns in Herrlichkeit und Gnade wohnte. In seiner Herrlichkeit und Gnade wohnte. Ja, das war damals. Tut er das immer noch? Ja, er sagt in der Gemeinderede, nachdem die Sünde bereinigt ist, und das kommt vor diesem Zuspruch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wenn davor die Sünde bereinigt ist. Schön. Also deswegen haben wir dieses Sündenbekenntnis an für sich am Anfang des Gottesdienstes. Und das hatten die Gemeinden im ersten Jahrhundert, also die Urgemeinden hatten das auch so. Sie haben ihre Sünde bekannt. Das steht so in der ersten Kirchenordnung, der ersten Gemeindeordnung, die es gab. Der apostolischen, also es geht auf die Apostel zurück. Bekenn deine Sünde, wenn du zu Gott hintrittst, wenn du zu Gott gehst, wenn du in sein Haus kommst. Gut, also Licht, Herrlichkeit, Gnade und sein unter uns Wohnen, das ist gut. Aber es nützt gar nichts, wenn es uns nicht berührt. Ein berühmter US-Schauspieler sagte, dass er jeden Tag in der Bibel liest. Schön, hat mir imponiert. Und weiter? Nichts weiter. Er hat gesagt, ich lese da jeden Tag in der Bibel. So wie ein Motivations- oder Sprüchlein. Da gibt's viele. Aber es hat nichts bei ihm geschaffen. Es hat nichts bei ihm gewirkt. Gottes Wort schuf Himmel und Erde, aber bei ihm hat's nichts geschafft. Der Psalmist leidet hier unter den Widersachern und den Abtrünnigen. Und das sind, damit meint er nicht die völlig Fremden, die irgendeiner anderen Religion angehören, sondern damit meint er die an für sich seiner Religion angehören. Aber sie sind abgewichen. Die glauben auch an Gott, theoretisch. Aber praktisch sind sie Widersacher. Sie tun nicht, was Gott sagt. Sie wird in ihrem Leben einfach nicht sichtbar. Und dann sind sie auch noch gegen die, die tun, was Gott sagt. George Bernanos schrieb in seinem Tagebuch eines Landpfarrers, man verliert nicht einfach so seinen Glauben, aber er hört auf, dem Leben Inhalt und Gestalt zu geben, das Leben auszurichten. Der Psalmist hält sich an Gottes Weisungen. Sie geben ihm Inhalt, Halt, Weg, Gestalt. Bei ihm hat es Gottes Wort tatsächlich geschafft. Er leidet natürlich unter den Widersachern und den Abtrünnigen. Der Herr Jesus hat auch unter ihnen gelitten. Er hat unter den sogenannten Frommen gelitten. Ja, und der Apostel Paulus schreibt in 2. Timotheus 3,12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das muss nicht unbedingt jetzt massive Verfolgung auf Blut und Leben sein. Es kann auch Rufmord sein. Es kann Lüge, Übertretung oder Unterlassung der 10 Gebote. Also die anderen machen das. Sie unterlassen oder übertreten die 10 Gebote. Und wer leidet darunter? Ja, die es betrifft. Es betrifft den Leib Christi. Und wenn wir Glieder am Leib Christi sind, dann betrifft es uns. Es tut uns weh. Wir werden geschädigt. Ja, das ist es. Die sich theoretisch als Gläubige bezeichnen. Aber praktisch sieht's nicht so aus. Wenn ich die Abtrünnigen sehe, empfinde ich Abscheu, sagt der Psalmist, weil sie dein Wort nicht bewahren. Abscheu, Abscheu. weil sie das Wort Gottes nicht behüten. Denn so sind sie dem Teufel auf den Leim gegangen, dienen dem Teufel und nicht Gott. Man ist nie neutral, man folgt dem einen oder man folgt dem anderen. Es gibt einfach nichts. Man kann nicht neutral sein. Man folgt einem oder dem anderen. Ja. Man sagt manchmal für den Teufel oder für den Gott. Also es kommt in unserem Mundart noch vor. Da seht ihr das für den Gott, behüt dich Gott in Übersachsen, wenn man Übersachsen verlässt. Ja, behüt dich Gott. Er behütet uns durch sein Wort, das auch seine Tat ist. Das ist das, was die drittletzte Strophe im Psalm 119 an für sich sagt. In der zweitletzten Strophe, die ich jetzt lese, hasst und verabscheut der Psalmist weiter, aus gutem Grund. Und er liebt. Er sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Dein Gesetz aber habe ich lieb. Ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben die dein Gesetz lieben. Nichts bringt sie zu Fall. Ich hoffe auf dein Heil, Herr, und tue deine Gebote. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt, denn alle meine Wege sind vor dir. Du siehst mich ja. Du weißt ja, was ich tue. Ich freue mich über dein Wort, denn du lässt mich damit nicht umkommen, nicht stürzen, nicht von dir abkommen. Aber das Verabscheuen und das Hassen, ich hasse die Lüge und verabscheue die dein Gesetz brechen, und das klingt schlimm. Darf er das denn, verabscheuen und hassen? Man kann zwar verabscheuen auch mit Betrübtsein übersetzen, aber es klingt trotzdem nicht gut und da ist immer noch der Hass. Ich hasse sie. Darf er das? Hören wir auf den Herrn Jesus Christus. Er sagt in Lukas 14, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein eigenes Leben hasst, kann er nicht mein Jünger sein. Das sind harte Worte. Und dazu ist zu sagen, Gott zieht zu seinem Sohn. Wenn Gott etwas will oder etwas Gutes tun will, dann zieht er zu seinem Sohn. Denn er ist der Retter von Sünde. Er ist der Hirte. Er ist der, der einen beschützt, der einem so viel Gutes tut, und zwar ständig Gutes tut. Und er zieht zu seinem Sohn. Wenn jetzt jemand aus der Familie aus irrigen Gründen einen davon abhalten will, und wenn das eigene Herz auch sagt, ja, nein, das eigene Herz ist dann für sich böse und egoistisch, nein, tu's nicht, folge ihm nicht, dann soll man diese Familie und das eigene Herz hassen, in dem Sinn, dass man nicht tut, was sie sagen, sondern genau das tut, was Gott sagt. Also Hass ist hier nicht mit bösem Gesicht ihnen etwas zuleide tun. Nein, man folgt Gott. Ja, das ist es. Und der Apostel Johannes schreibt dann auch noch in Gottes Namen, dass Christen mit Abtrünnigen, die falsche Lehre über Christus bringen, keine Gemeinschaft haben sollen. 2. Johannes 1,10. Also falsche Lehre nennt er Pseudolehre, das heißt wörtlich Lügenlehre. Und da soll man nicht mit ihnen mitgehen. Sie lehren nämlich Wege weg von Gott. Wege weg von Gott. Im Alten Testament gab es Pseudopropheten und Pseudopriester. Im Neuen Testament gibt es oder gab es und gibt es pseudochristliche Lehre. Der Herr Jesus hat vor ihnen gewarnt und der Apostel Paulus schreibt voraus oder sagt voraus, dass sie sozusagen Wölfe im Schafspelz sind. Sie reden so etwas christlich, aber sie sind es nicht. Da gab es vor 500 Jahren eine Reformation, fing an in Deutschland und sollte die Kirche wieder zurückführen, zurückformieren um Gottes Wort. Aber wenn wir heute die evangelischen Kirchen anschauen, wird meist gelehrt, dass Jesus Christus zwar gestorben ist, aber nicht auferstanden ist. Nicht auferstanden. Das lehren sie gegen Gottes Wort. Mit dieser Lehre haben sie dann keine Vergebung. Haben keinen Fürbitter bei Gott, gehen schlichtweg verloren. Sie nennen sich Christen, aber sind ohne Christus. Und der Psalmist hier, der kann bei falschen Lehren einfach nicht mit. Er bleibt lieber dem Wort des Herrn und damit dem Herrn treu. Also im Alten Testament ist der Herr Jesus Christus abgebildet. Er ist auch beschrieben als König, Priester, Prophet oder Lehrer und als Sündenbock, als Opfer. Er ist vorgebildet und vorausgesagt. Im Tempel war er vorgebildet. All das, was er tun musste und er sein musste, das war im Tempel abgebildet. Ihr seht an der Wand all die Einrichtungen, die da drinnen waren, sie sind auf ihn gemünzt. Er muss das schaffen. Und er muss zusätzlich, was da nicht sichtbar ist, er muss der hohe Priester sein, der sich selbst als Opfer gibt und der dann weiterhin für die Seinen betet und eintritt. Ja, das war im Alten Testament so vorgebildet und was Jesaja sagt und was der Psalmist hier an für sich in Vers 166 bekennt, da sagt er, ich hoffe auf dein Heil, Herr, und tue alle deine Gebote. Und im Wort Heil steckt wörtlich der Name Jesus drin. Denn er ist das Heil. Also schon bevor Gottes Sohn Mensch wurde, hat der Psalmist sich heilsam an ihn gewandt. Heilsam an ihn gehalten, sich an seine Worte und seine Taten gebunden. Wie in einem Bund. Also wie viel mehr sollten wir das tun? Wir haben mehr von Gottes Wort. Wir haben die Tatsachen, die Gott vollbracht hat durch seinen Sohn, die sehen wir. Er hat es nur in Abbildern gesehen. Wir haben mehr Grund, uns an ihn und sein Wort zu binden. So, in der letzten Strophe von Psalm 119, da steigen Not und Spannung vor dem Happy End an. Er sagt und bekennt, Herr, lass mein Rufen vor dich kommen, gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort, lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deiner Verheißung. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen nach deinem Heil O Herr, wieder steht da der Name Jesus, und dein Gesetz ist meine Lust. Lass meine Seele leben, damit sie dich lobe, und deine Bestimmungen seien meine Hilfe. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Ich will jetzt auf das Letzte hinaus, was er im letzten Vers sagt. Schon erstaunlich, dass dieser lange Psalm mit 176 Versen, und da sollte an für sich am Schluss noch das krönende Gute kommen, das Happy End, und der Mann bekennt seine Sünde im letzten Vers. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Ja, er sieht, er hat erlebt, wie die anderen ihn bedrängt haben, wie sie es ihm schlecht gemacht haben. Das hat er erlebt. Und dann erlebt er noch selbst seine Sünde. Er auch. Ja, das ist, er schwärmt wieder von Gottes Wort und von Gottes Gebote. Ich will sie tun. Aber es ist auch das, was er erlebt und was er hier sagt. Gottes Gebote sind schon eine Plage, wenn man falsch lebt. Die gehen einem nach. Die lassen einen nicht in Ruhe. Und sie haben die Aufgabe, einen zurückzuführen durch das schlechte Gewissen. Sie sind eine Plage. Ja, und die Gebote sind schon eine Gabe, wenn man sich zurechtweisen lässt. Dann sind sie Gottes Gabe. Tun gut. Wenn er bekennt, dass er wie ein Schaf in die Irre gegangen ist, dann sieht er Jesaja. Und Jesaja 53 sagt aber, er war durchbohrt wegen unseren Vergehen, zerschlagen wegen unseren Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Seine Striemen sind Heilung für uns. Und wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Das ist vom Herrn Jesus Christus gesagt im Alten Testament. Und der hat sein Leben eben gegeben für die Schulden des Seins. Er ist für sie gestorben, wegen ihren Schulden. Weil sie Gottes Gebote übertreten haben. Oder nicht, oder unterlassen haben. Er ist deswegen von Gott ins Gericht gestellt worden. Er, nicht wir. Er, damit wir nicht in Gottes Gericht kommen. Und er ist auferstanden, um unser guter Hirte zu sein. Und er verspricht in Johannes 10, dass er eben für seine Schafe stirbt, aber ihnen auch erfülltes Leben gibt, überfließendes Leben gibt. Und wenn er das sagt, und das ist Gottes Wort, dann tut er das auch. Auch wenn wir das nicht sofort sehen und erleben. Also Schafe brauchen eine Herde und einen Hirten. Ohne Herde und ohne Hirten geht's nicht gut mit den Schafen. Der Hirte leitet und behütet sie. Ja, er geht ihnen auch an die Wolle, aber er zieht ihnen nicht das Fell über den Kopf. Und Einzelgängerschafe, die gehen verloren. Und offensichtlich war der Psalmist so ein Schaf. Ein irrendes Schaf. Er hat Herde und Hirten verlassen. Mit der Herde auch den Hirten. Es gibt zwar tatsächlich Gründe, die Herde oder die Gemeinde zu verlassen. Nämlich dann, wenn in ihr Gottes Wort falsch gelehrt wird und es nicht da ist. wenn in ihr die Sakramente unrecht verwaltet werden, wenn in ihr gesündigt wird, ohne dass man Zurechtweisung bekommt, ja dann kann man sich eine bessere Gemeinde suchen, da wo Christus auch da ist, gegenwärtig ist. Denn wo sein Wort, wenn sein Wort nicht gilt, ja, wenn seine Sakramente, seine Siegel nicht gelten, ja, wenn man einfach so sündigen kann, ohne dass das gesagt wird, ohne dass einem gesagt werden, das ist Gottes Gebot, das sollst du nicht tun, da ist Christus auch nicht da. Also manche sagen, mit Gott habe ich keine Probleme, aber mit dem Bodenpersonal. Und das ist durchaus verständlich, wenn man sich die Zustände oder die Missstände in den Kirchen ansieht. Wer aber das sagt, der hat auch seine Rechnung ohne Gott gemacht. Denn Gott hat immer seine Gemeinde. Wenn er sie nicht hätte, dann hätte der Herr Jesus Christus versagt. Also, der Psalmist ist eine Zeit lang in die Irre gegangen. Und dann hat er sich wieder besonnen. Dann ist er wieder zurückgekommen. Das letzte Wort des Psalmisten ist nach dem Irregehen: Suche mich, ich habe deine Gebote nicht vergessen. Ja, und sie haben mich zurückgetrieben zu dir und in die Herde. Und der Herr Jesus sagt in Lukas 15, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der umkehrt. Das ist das letzte Wort in Psalm 119. Und Psalm 119 beschwört das Happy End herauf, beschwört den Herrn Jesus Christus herauf. Und damit ist es gut. Amen. Amen.